Die Folge 88 von Ingenieure führen. In einer FMEDA geht es um den zufälligen Ausfall von Bauteilen. Und es gibt Ausfallarten und dazugehörige Diagnosefunktionen. Diese werden heute genauer betrachtet. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es geht um Führung von Ingenieuren, Schnittstellen zu anderen Fachabteilungen, Qualitätssicherung im eigenen Bereich und weitere Themen direkt aus der Praxis. Guten Tag, mein Name ist David Kirchner, ich bin Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, freiberuflicher FPGA-Spezialist, Reviewer. Bauteile fallen aus, das ist klar. Sie fallen in der einen oder auch in der anderen Art aus. Ja, fast immer spielen Kurzschluss und Leerlauf irgendwie eine Rolle. Und falls ein Bauteil immer ausfällt und es wirklich gefährlich werden sollte, dann brauchen wir auch noch Diagnosefunktionen. Ich habe vor kurzem zu diesem Themenkomplex ein Webinar gegeben. Und heute bekommst du den Ausschnitt daraus als Tonspur in diesem Podcast. Ich wünsche dir nun viel Spaß. Kommen wir nun zu unserem Hauptthema, der Diagnosefunktionen und Ausfallarten. Zunächst die Diagnosefunktion. Wofür brauchen wir die Diagnosefunktion eigentlich? Der wichtigste Punkt ist, wenn wir Bauteilausfälle haben, dass diese Ausfälle gefährlich werden können. Das heißt, wir haben eine Gefährdung, wir gefährden das Sicherheitsziel, das definierte Sicherheitsziel. Und um herauszukriegen, ob diese Fehler vorliegen, diese gefährlichen Ausfälle vorliegen, brauchen wir irgendetwas, um das Ganze zu erkennen. Und das sind diese Diagnosefunktionen. Wenn ein gefährlicher Fehler über eine Diagnosefunktion erkannt wird, dann ist es ein erkannter gefährlicher Fehler. Das ist in Ordnung, das kommt in die Kategorie nicht schön, aber können wir mit leben. Wenn wir diesen Fehler nicht erkennen, dann ist es ein gefährlicher, unerkannter Ausfall. Und das macht uns am Schluss unsere Safe-Failure-Fraction kaputt. Davon abgesehen, dass das Ganze natürlich auch riskant ist für das ganze System. Wir wollen also gefährliche Fehler erkennen. Und wenn man sich verschiedene Stellen in der Norm anschaut, dann werden diese Diagnosefunktionen mit verschiedenen Zahlenwerten beziffert. Je besser eine Wirkungsweise von einer Diagnosefunktion ist, desto höher wird dieses Level. Es gibt also niedrig, mittel und hoch. Niedrig sind 60%, Mittel sind 90%, hoch sind 99%. Das sind so eine Art Wahrscheinlichkeiten. Also wenn man eine Diagnosefunktion hat mit einer niedrigen, mit einem niedrigen Level mit 60%, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, als wenn ich eine Diagnosefunktion habe mit einem höheren Level. Diese Level führen nachher auch direkt in die Berechnung der Safe Failure Fraction, weil der Anteil der gefährlichen erkannten Fehler zum Beispiel dann zu 60% reingerechnet werden und 40% gehen in die unerkannten gefährlichen Fehler. Um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen, habe ich hier mal zwei Beispiele rausgekramt aus dem Bereich der Diagnosefunktion. Und zwar haben wir den IEC 61508 Teil 2, der beschäftigt sich mit dem Bereich der Hardware. Und dort gibt es im Anhang A zum Beispiel die Tabelle A.9. Das ist die Tabelle Energieversorgung. Eine Diagnosefunktion kann zum Beispiel sein, dass die Spannung überwacht werden soll. Die Betriebsspannung eines bestimmten Teils, nämlich des Teils, der die Sicherheitsfunktion darstellt. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, so eine Sicherheitsfunktion, so eine Diagnosefunktion aufzubauen. Und dementsprechend verteilt sich dann auch die Höhe im Diagnosedeckungsgrad nachher. Wir haben also, wie wir hier sehen, in der Tabelle links die Werte, keine Werte, steht niedrig und hoch. Niedrig sind die entsprechenden 60% und hoch sind die 99%, die möglich sind. Und je nachdem, welche Methode genutzt wird, können wir hier nachher im Diagnosedeckungsgrad zum Beispiel 60% annehmen. Das ist so, wenn wir eine Diagnose machen und sie wirkt relativ einfach, dann können wir sagen, das sind 60%, das ist in Ordnung. Es gibt auch noch den Teil 7 der 61508 und dort haben wir passend zu der Tabelle A9 die Kapitel A81 und A82. Und hier haben wir mal den Auszug Spannungsüberwachung sekundärseitig, das ist das Kapitel A.8.2. Ziel ist die Überwachung der sekundärseitigen Spannung und Einleitung eines sicheren Zustandes, wenn die Spannung sich nicht im festgelegten Bereich befindet. Beschreibung: Die sekundärseitige Spannung wird überwacht und wenn sie sich nicht in ihrem festgelegten Bereich befindet, wird eine Abschaltung eingeleitet oder zu einer zweiten Versorgungseinheit umgeschaltet. Das ist eine Maßnahme, wenn sie denn funktioniert und die Funktionalität auch nachgewiesen ist, dann hat diese einen hohen Diagnosedeckungsgrad. Im Falle einer, zum Beispiel einer Unterspannung, heißt das, wir haben eine Erkennung, dass oder eine Schaltung, die erst die Spannung zuschaltet, wenn ein bestimmter Spannungspegel überschritten wurde. Andersrum bei der Überspannung, dort haben wir dann die Möglichkeit zu sagen, wir setzen eine Zener-Diode zum Beispiel ein, die maximale Spannung begrenzt. Das ist allerdings eher eine Maßnahme, die einen niedrigen Deckungsgrad hat. Aufgrund dessen, dass so eine Zener-Diode ja auch eine gewisse weiche Kennlinie hat und der absolute Wert, wann sie nun perfekt leitend wird, was sie nie wird, ist halt relativ unbestimmt und hat hohe Toleranzen. Also Zener-Dioden, ja, ist eine Maßnahme gegen Überspannung, aber sie hat trotzdem nur einen niedrigen Diagnosedeckungsgrad. Ein anderes Beispiel ist die Ablaufüberwachung mit Hilfe eines Watchdogs. Nehmen wir an, wir haben ein Gerät, das hat einen kleinen Mikrocontroller, der in die Sicherheitsfunktion mit integriert ist. Das heißt, es ist Bestandteil der Sicherheitsfunktion und dadurch kann es passieren, wenn die Abläufe gestört sind, der Programmablauf gestört ist, dass die Sicherheitsfunktion verletzt wird. Und hier haben wir in der 61508 Teil 2 Anhang A die Tabelle A11. Die heißt zwar Takt, im Groben ist ein Watchdog ja auch eine Art Taktgeber. Ich würde allerdings jetzt nicht sehen, dass wir die Taktquelle überwachen, sondern dass wir überwachen, ob die Abläufe innerhalb einer geforderten Zeitumfangs erledigt werden. In dem Falle als Beispiel haben wir Watchdog mit separater Zeitbasis und Zeitfenster. Das ist hat einen hohen Diagnosedeckungsgrad, also 99%. Die Idee dahinter ist einerseits, dass dieser Watchdog regelmäßig getriggert wird, aber auch nicht zu häufig getriggert wird. Das heißt, wir beschreiben hier, wir haben eine Dauerschleife in unserem Mikrocontroller und die muss innerhalb einer gewissen Zeit abgearbeitet sein, darf aber auch nicht zu schnell abgearbeitet worden sein, weil dann wird eventuell irgendwelcher Programmteile übersprungen aufgrund von internen Bauteilfehlern innerhalb des Mikrocontrollers. Wir haben also ein Zeitfenster, innerhalb dessen dieser Refresh des Watchdogs erfolgen muss, aber wenn es zu früh kommt oder zu spät kommt, dann soll er trotzdem zuschlagen. Und auch hier haben wir wieder im Teil 7 des Kapitel A.9.2 Watchdog mit separater Zeitbasis und Zeitfenster. Naja, der Text, den findet ihr auch in der Norm entsprechend. Also hier sehen wir auch, dass dieser IEC 61508 Teil 2 Anhang A recht ausführlich schon beschreibt, was alles an Diagnosen möglich ist und wie der höchste erreichbare Diagnosedeckungsgrad ist. Der steht da zwar bei den Diagnosedeckungsgraden niedrig, mittel und hoch. Das bedeutet allerdings auch, das ist der höchste Wert. Wenn wir uns jetzt bei unseren Diagnosen nicht sicher sind, ob die tatsächlich so hervorragend wirken und auf 99% aller Ausfälle reagieren, wir aber wissen, okay, sie funktioniert grundsätzlich, grundlegend, dann können wir sagen, diese Diagnosefunktion hat 60%. Damit sind wir normativ auf der sicheren Seite. Wir haben eine Diagnose, wir haben eine Diagnosefunktion. Sie hat einen Diagnosedeckungsgrad, allerdings von einem niedrigen Wert. Und wenn wir schlussendlich damit das System sicher bekommen, ist es in Ordnung, da brauchen wir nicht so viele Nachweise führen. Der zweite Teil bezieht sich auf die Ausfallarten. Und wenn wir über Ausfallarten sprechen, dann geht es zum Beispiel um Kurzschluss, um Leerlauf und um ähnliche Punkte. Und um mal eine Quelle zu nennen, die ich selbst auch nutze und die auch andere gerne nutzen. Es gibt von dem Reliability Analysis Center, Reliability Analysis Center, der RAC, ein Dokument Failure Modes Mechanism Distribution, die FMD, von 1991. Das ist zumindest ein Dokument, das ist frei zugänglich. Das ist ein relativ großes PDF, groß im Sinne von vielen Seiten und vielen Megabytes. Und dort findet sich für die verschiedenen normalen Bauteile, also alles mögliche an diskreten Bauteilen, die verschiedensten Arten von Widerständen und so weiter, dort gibt es statistische Werte für die Ausfallarten. Zum Beispiel hat ein Widerstand so und so viel Prozent, zu so und so viel Prozent macht er einen Kurzschluss, zu so und so viel Prozent macht er einen Leerlauf, zu so und so viel Prozent ändert er seinen Wert. Und das gibt es für diverse Bauteile dort. Und das ist im Prinzip so die Grundlage, auf dessen diese Berechnungen gemacht werden können. Dieses Dokument beruht tatsächlich auf statistischen Auswertungen von Fehlern und ist keine rein theoretische Ansicht. Es ist eine praktische, ein praktisches Dokument, was da vor einigen Jahren halt mal entsprechend erstellt wurde. Wenn man danach sucht, das ist, findet man meistens unter FMD 91 oder RAC FMD 91. Und wie gesagt, es ist, steht kostenfrei zum Download, soweit ich das im Kopf habe. Ja, hier haben wir mal eine Auflistung der verschiedenen Ausfallarten von, ich nenne es mal einfachen Bauteilen, sowas wie Widerstände, Kondensatoren, Dioden und so. Die normalen, die eigentlich jeder kennt, sind Kurzschluss und Leerlauf. Ein Bauteil, ein Widerstand zum Beispiel, wenn er zu heiß wird, also mal aufpassen, welche Sorte. Nehmen wir mal an, es ist ein drahtgewickelter Widerstand. Wenn ich so viel Leistung raufgebe, dann wird er eher zu einem Leerlauf tendieren als zu einem Kurzschluss. Das heißt, die Widerstandswicklung wird an irgendeinem Punkt, nämlich dem schwächsten Punkt, durchbrennen und dann haben wir den Leerlauf. Da liegen wir, glaube ich, irgendwie, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber sowas um die 80% macht ein Widerstand hier einen Leerlauf und eher weniger ein Kurzschluss. Das andere ist eine Drift, beziehungsweise die allgemeine Änderung von Parametern. Bei Widerständen, Kondensatoren sind die Parameter meistens der Wert, beziehungsweise die Wertänderung. Und in der FMEDA machen wir die Analyse dahingehend, dass wir sagen, dass die Drift, dass der Wert sich um den Faktor 2 verändert oder dass sich der Wert um Faktor 2 verdoppelt oder um den Wert Faktor 2 halbiert, also mal 2 und durch 2. Und dann analysieren wir die Schaltung, hat das Ganze einen Einfluss auf die Sicherheitsfunktion. Bei allgemeine Änderung der Parameter kommt es wieder aufs Bauteil drauf an. Wir haben zum Beispiel bei Dioden noch mehr Werte. Wir haben eine Durchflussspannung, wir haben eine, was haben wir noch so schönes, Temperaturverhalten. Bei Transistoren gibt es ja auch noch die verschiedenen Spannungen von den von der Basis-Emitter-Strecke. Wir haben die Verstärkungsfaktor und so weiter. Da müssen wir selber uns überlegen bei den Bauteilen, zum Beispiel anhand des Datenblattes, welche Parameter können denn verändert werden und wie können diese Rückwirkungen auf unsere Schaltung haben. Und das wird zusammengefasst nachher auf Änderungen der Parameter und meistens ist die Prozentzahl nicht ganz so hoch. Bei etwas komplexeren Bauteilen, zum Beispiel bei einem MOSFET, der ist schon ein bisschen aufwendiger, gibt es neben Kurzschluss und Leerlauf und Parameteränderung auch die Möglichkeiten, dass der Ausgang dauerhaft auf Low ist oder dauerhaft auf High ist. Also ob der Transistor immer durchgesteuert wäre oder immer nicht durchgesteuert ist. Das sind unterschiedliche Verhalten, die wir hier haben. Und dementsprechend gibt es auch hier noch mehr Möglichkeiten, wie ein Fehler bewertet werden kann. Wenn wir noch wesentlich ähnlich komplexe Bauteile haben wir zum Beispiel Logik-ICs, die klassische 74HCT oder 74 und so weiter Reihe, sei es nur irgendwelche Gattern oder sei es irgendwelche, alles irgendwelche Gattern oder Flipflops oder ähnliches. Da haben wir die Fehlermöglichkeiten, dass die Spannungsversorgung offen ist. Das heißt, wir haben es zwar richtig verlötet, aber intern haben wir keine Verbindung zum Spannungspin. Diese Möglichkeit haben wir. Wir haben theoretisch die Möglichkeit, dass der Eingang offen ist, also dass wir hier einen Kurzschluss, einen Leerlauf haben an den Eingangspins. Es kann sein, dass wir einen Leerlauf haben an den Ausgängen. Und wir haben die sogenannten Stuck-at-Fehler, das heißt, der Ausgang sitzt fest auf einem Wert, nämlich auf Low oder auf High. Was ich jetzt in der Liste gerade nicht drin habe, das betrifft allerdings andere Bauteile, dass irgendwelche Pins am Gehäuse miteinander kurzgeschlossen sind. Auch das ist ein Fehlermodus, der passieren kann. Das wird teilweise zusammengefasst bei den Bauteilen, manchmal wird zusammengefasst bei der Leiterplatte, dass hier Kurzschlüsse zwischen Pins durch das Lötverfahren passieren. Wenn wir ein SMD-Lötverfahren haben, kann es auch passieren, dass wir irgendwelche Zinnperlen haben, die Beinchen miteinander verbinden und dadurch einen möglichen Kurzschluss erzeugen. Also auch hier haben wir die Möglichkeit, das Bauteil entsprechend zu analysieren und die Fehler zu bewerten. Jetzt haben wir noch sehr komplexe Bauteile, wie zum Beispiel Mikrocontroller oder allgemein Prozessoren. Hier wäre ein Fehlermodell sehr aufwendig. Wir müssten intern die verschiedenen Teile eines Prozessors analysieren. Was passiert denn, wenn innerhalb des Prozessors irgendwelche Elemente ausfallen? Und das übersteigt ja auch unsere Möglichkeiten, in so ein Bauteil hineinzuschauen. Und wenn so ein Fehlermodell, wenn es nicht vollständig analysiert werden kann, dann lässt es die Norm zu. Und ich habe unten den Anhang C, einen Ausschnitt vom Anhang C aus der 61508 Teil 6 kopiert. Da steht, für komplexe Bauteile, bei denen eine genaue Analyse jeder Ausfallart nicht möglich ist, wird allgemein eine Aufteilung der Ausfälle in 50% sicher und 50% gefahrbringend angenommen. Wir haben also die Möglichkeit zu sagen, wir haben zwei Fehlermodi, nämlich gefährliche und ungefährliche oder kritische und nicht kritische Ausfälle. Und genauso schreiben wir das nachher auch in die Tabelle rein. Bei dem Prozessor, der hat einen Fit von, ich habe keine Ahnung, 120, 3000, je nachdem, wie gut das Bauteil ist oder wie schlecht, haben wir 50% gefährliche und 50% ungefährliche Ausfälle. Und für die gefährlichen Ausfälle haben wir wieder irgendwelche Diagnosefunktionen. Die sind zum Beispiel in der Software. In der Software gibt es dann Diagnosefunktionen in Richtung Speichererkennung, was gibt's noch hier, CAC, also sprich eine Überprüfung, ob die Daten richtig sind und so weiter. Auch hier kann es eine Ablaufkontrolle geben, ob der Prozessor richtig arbeitet. Und so können wir die Menge der kritischen Fehler oder der gefährlichen Ausfälle noch weiter reduzieren. Wir haben also die Möglichkeit, hier auch Prozessoren entsprechend zu berücksichtigen. Wo wir jetzt die Fitrate herbekommen, das ist nochmal ein anderes Thema. Aus meiner Erfahrung her bringen die Hersteller oftmals diese Informationen mit. Das heißt, der Hersteller sagt uns, dass wir eine Fitrate von Fit haben, von 137 Fit, bei folgenden Randbedingungen. Zum Beispiel bei Temperatur 25 Grad und bei einer industriellen Umgebungsbedingung im Schaltschrank. Wenn wir jetzt diesen Prozessor woanders einsetzen, müssen wir diese Fitrate innerhalb unserer MTBF-Berechnung natürlich anpassen und meistens wird der Wert leider größer und nicht kleiner. So, aber auch solche komplexen Bauteile wie Prozessoren können wir analysieren. Wenn wir fertige Module einbauen, um das Ganze vielleicht noch abzurunden, irgendein Schnittstellenmodul auf unsere Baugruppe mit integrieren, dann können wir hier genau das Gleiche machen. Wir kennen nicht alle Fehlermodelle, dann machen wir 50-50 bei den Ausfällen. Und die Fitrate kriegen wir zum Beispiel über die MTBF-Werte oder über die Herstellerangaben. Ja, und die Auswahlarten sind für jedes Bauteil einzeln auszufüllen. Wir haben nachher eine Tabelle mit hunderten von Zeilen und für jedes Bauteil haben wir die verschiedenen Auswahlarten. Und wir können zum Beispiel für Wandler, DC-DC-Wandler zum Beispiel, auch allgemeine Fehlermodi beschreiben, wie zum Beispiel Spannung zu hoch, Spannung zu niedrig und ähnliches. Und auch da können wir wieder sagen, wir verteilen unsere Fehler gleichmäßig auf alle Fehlermodi, wenn wir es nicht genauer beschreiben können. Ja, und für jede Ausfallart wird dann entschieden, ob sie gefährlich ist oder ob sie sicher ist. Und das ist der Punkt, den wir uns dann im nächsten FMEDA-Webinar müsste in 2 Wochen sein, anschauen werden, sichere und unsichere Ausfälle und wie wir das Ganze dann dort analysieren. Das war die Tonspur zum Webinar Diagnosefunktion und Ausfallarten. In der nächsten Woche geht es weiter mit sicheren und mit unsicheren Ausfällen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schick mir doch gerne ein Feedback. Vielleicht hast du ja auch noch Themenvorschläge, auf die ich eingehen soll. Gerne kannst du mir die schicken, auch per LinkedIn oder, naja, per Mail. Bei LinkedIn findest du auch meine Gruppe zu diesem Podcast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast deinen Freunden und Kollegen weiterempfiehlst. Und falls du bei Apple Podcasts vorbeikommen solltest, dann schenke meinem Podcast doch gerne 5 Sterne. Naja, und eine Rezension wäre auch toll. Den Link zu meinem Newsletter findest du in den Shownotes. Den Link zu meinem Newsletter findest du in den Shownotes zusammen mit weiteren Informationen unter ib-dck.de/if088. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback@ib-dck.de. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.